Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, vielleicht wundern sich die ein oder anderen, hey, seit wann haben wir denn ein Funkmikrofon? Das ist eine Leihgabe von Heaven's Gates. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das ist quasi da Heaven's Gates als nächstes, wenn wir das durchführen, Daniela und ich, hier in Babenhausen stattfindet, haben wir gesagt, kann ja das Mikrofon schon mal da sein. Es war ja für die Ramona eine Hilfe, da die mit beiden Fingern liest. Und ich habe dann jetzt so auch die Hände frei, dachte ich, probiere das mal aus. Ja, heute ist Pfingstsonntag. Gestern Abend waren wir noch bei Nachbars eingeladen und dann hat noch mein Nachbar so gefragt, und bist du vorbereitet? Dann habe ich gesagt, ich hoffe. Und er sagte, ist ja schon ein besonderer Tag. Dann habe ich zu ihm gesagt, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was das bedeutet. Und dann, ja, stimmt. Und dann hat seine Frau, das war doch, und hat er gesagt, nee, das ist ja an Christi Himmelfahrt gewesen. So, also war es nicht, sondern, so, genau. Und da möchte ich doch mal einhaken und fragen, Pfingsten, was hat das denn mit uns zu tun? Und würde ich jetzt so hier in die Runde hineinfragen, was bedeutet Pfingsten, würde kommen vielleicht ein ganz Schlauer, der sagen 50 und du hättest recht, ein anderer sagt irgendwas mit dem Heiligen Geist, ein anderer sagt vielleicht Gründung der Gemeinde, wieder jemand sagt Feuerzungen auf irgendwelchen Jüngern, Sprachenrede oder Gnadengaben und so weiter und so weiter. Ein Missverständnis, das ist, geht immer wieder durchs Land und ich merke das auch im Gespräch mit anderen Christen, ist, wir Pfingstler würden einen mehrstufigen Heilsweg lehren. Dies ist aber theologisch so überhaupt nicht haltbar. Wiedergeburt, also Bekehrung, wäre quasi so der erste Schritt. Und wenn du dich dann gut anstellst, kommt so als nächste Level-Erfahrung die Geistestaufe dazu. Und dann, wenn du die Geistestaufe erlebt hast, bist du eigentlich dem normalen oder dem gemeinen Christ gegenüber einfach überlegen, schwebst du auf einer anderen Sphäre und kannst eigentlich auf dieses arme Christlein so herabschauen, weil ihm einfach diese Erfahrung nicht vergönnt ist. Nimmst also quasi eine höhere Stellung ein. Andersherum meinen andere, und das hört man im Gespräch auch mal wieder, dass man doch mit der Bekehrung schon den Heiligen Geist empfangen hat, also nichts weiter braucht und schon gar nicht irgendwie das ganze Zeug mit dem Heiligen Geist, mit Zungenreden und mit Prophetie. Haben wir doch nicht mit der Bekehrung alles empfangen? Man kann wie so oft von beiden Seiten vom Pferd fallen. Und heute wollen wir mal mehr Klarheit über dieses Thema oder über diesen Sachverhalt bekommen. Auf die Frage, kann es denn überhaupt mehr geben als die Gotteskindschaft, ist die Antwort nein. Es gibt nicht mehr Heil, es gibt nicht mehr Rettung als die Gotteskindschaft, aber es gibt für Gotteskinder mehr als die Grunderfahrung der Bekehrung. Merkt ihr, da ist ein Unterschied. Es gibt nichts mehr als Gotteskind zu sein, aber es gibt für Gotteskinder mehr als die Grunderfahrung der Bekehrung. Um das zu verdeutlichen, warum die Geistestaufe nicht mit der Heilserfahrung der Bekehrung gleichzusetzen ist, sondern die Geistestaufe eine bestimmte zusätzliche Erfahrung zum Empfang der Kraft des Heiligen Geistes, hier ein paar Argumente, ein paar Gedanken dazu. War das, was die Jünger an Pfingsten erlebten, die empfangene Rettung in Form von einer Heilsgewissheit? Und hier müssen wir klären, was ist eigentlich Heilsgewissheit und wie wird sie empfangen? Heilsgewissheit bedeutet Annahme von Jesus Christus, dem Retter, durch eine persönliche Bankrotterklärung. Ich versuche das mit eigenen Worten nochmal zu sagen. Zu begreifen, ich bin ein sündiger und verlorener Mensch. Ich bin hilflos und kann es mit eigener Kraft nicht schaffen. Ich brauche Jesus. Dann die entsprechenden Etappen wären hier die Sündenerkenntnis und diese daraus resultierende Verlorenheitserkenntnis, eine Umkehr, sozusagen, es tut mir leid, ich tue Buße. Und dann diese Gewissheit, mir wurde vergeben. Und den Frieden aus dem lebendigen Glauben und durch den Sieg Jesus am Kreuz und seine Auferstehung. Also einen Frieden daraus, weil Jesus am Kreuz den Sieg errungen hat und vom Grab auferstanden ist. Und dieses geschieht ganz klar durch das geistgewirkte Hören des Wortes Gottes und auf das Eingehen auf den Ruf Jesu zur Nachfolge. Das ist geistgewirkt, keine Frage. Ohne den Heiligen Geist, ohne Mitwirken des Heiligen Geistes kann keiner überhaupt Jesus als Herrn und Retter erfahren, erkennen. Und diese Not, er muss sein Leben verändern, er muss umkehren und er braucht den Frieden Gottes. Das ist ganz wichtig, hier klar zu machen. Das bedeutet das Empfangen der Heilsgewissheit. Und interessanterweise, all diese Erfahrungen hatten die Jünger schon vor Pfingsten erlebt. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Ich möchte das mit euch Schritt für Schritt mal durchgehen. Sie haben den Ruf Jesus in seine Nachfolge ganz direkt aus seinem Mund gehört und sind ihm gefolgt. Matthäus 4, Vers 9, da sagt Jesus und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Gibt es eine klarere Form der Nachfolge, als akustisch aus dem Munde Jesu diesen Ruf zu hören, komm und folge mir nach und es dann zu tun? Ein Jünger taten es. Sie erlebten in der Begegnung mit Jesus ihre Verlorenheits- und Sündenerkenntnis. In Lukas 5, Vers 8, da heißt es von Simon Petrus, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Mehr Sündenerkenntnis geht schon gar nicht mehr. Direkt aus der Begegnung Jesu, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin's eigentlich gar nicht wert. Und interessanterweise, ihnen wurde von Jesus schon Gewissheit der Vergebung zugesprochen. Ist uns vielleicht auch nicht klar gewesen, aber in Johannes 15, Vers 3 heißt es, dass Jesus zu ihnen sagt, im Johannesevangelium 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein, Gewissheit der Vergebung. Und ihnen wurde schon Heilsgewissheit zugesprochen. Und das können wir ganz eindeutig in Lukas 10, Vers 20, zweiten Teil lesen. Da ging's drum, die Jünger waren unterwegs im Auftrag Jesu, geht in die Städte und Dörfer und berichtet, das Reich Gottes ist nahe, heilt die Kranken, betet für die Menschen, dass sie frei werden. Und die Jünger haben Unheimliches erlebt, also unheimlich in Form von tatsächlich unheimlich. Also wenn die Reaktion von was auch immer da passiert ist, in dem Bericht aus Lukas 10 kriegt man mit, dass sie ganz begeistert zu Jesus kamen und meinten, boah, Jesus, sogar Die Dämonen, Teufel mussten fliehen, wenn wir deinen Namen genannt haben. Und Jesus sagte zu diesen Menschen, ey, darüber freut euch nicht, wisst ihr, ich weiß, ich habe den Teufel gesehen, den Blitz vom Himmel fallen. Darüber freut euch nicht, freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen in den Himmeln geschrieben ist. Mehr Heilsgewissheit geht doch schon gar nicht mehr. Ist uns das klar, was die Jünger damals schon für Erfahrungen gemacht haben? Außerdem erlebten sie Frieden. Johannes 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden, sagt Jesus. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und sie bekamen auch Gewissheit nach der Auferstehung, Gewissheit der vollbrachten Erlösung. Lukas 24, Jesus mit den Emmausjüngern unterwegs und erklärt ihnen die ganzen Schriften und sagt dann in Lukas 24, Vers 26, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Aber sie erlebten Jesus, den Auferstandenen, 40 Tage lang nach der Auferstehung, 37 Tage lang nach der Auferstehung erlebten sie, wie Jesus an verschiedenen Orten mit ihnen unterwegs war, sie nochmal gelehrt hat, es in Erinnerung gerufen hat. Ein so ein persönliches Zeugnis, dass die Auferstehung weiß, dass Kraft da ist, als die Jünger damals erlebt haben, mehr geht schon fast gar nicht mehr. Das waren alles persönliche Erlebnisse in der persönlichen Begegnung mit Jesus und zwar alles vor Pfingsten. Ich hoffe, das klingelt bei uns. Also hier diese Argumentation, haben wir nicht mit der Bekehrung schon den Heiligen Geist in ganzer Form mitbekommen, können wir beneinen und sagen, ja, der Heilige Geist hat immer mitgewirkt, aber das war noch nicht die Taufe im Heiligen Geist, wie sie Jesus ihnen auch noch verheißen hat. Und das alles wurde so noch nicht Geistestaufe genannt. In Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5 sagt Jesus nämlich, das war kurz bevor er dann, also in den Himmel aufgefahren ist, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und hier wird klar, dass mit dem Heiligen Geist getauft werden eine besondere zusätzliche Erfahrung ist. Und dies geschah erstmals zu Pfingsten. Das Pfingstereignis, ganz klar, was damals vor 2000 Jahren passiert ist, ist das heilsgeschichtliche Kommen des Heiligen Geistes in die Welt. Mit Pfingsten begann eine neue Epoche, die Epoche des Geistes, die Epoche der Gemeinde Jesu, in der wir jetzt leben. Es ist der Heilige Geist, der in unseren Tagen den Menschen zur Umkehr und in die Nachfolge ruft. Der überführt, lebendigen Glauben, Frieden und Heilsgewissheit schenkt. Aber nicht alles, was der Heilige Geist im Neuen Testament tut, wird Geistestaufe genannt, sondern nur eine an Pfingsten spezielle Erfahrung wird Geistestaufe benannt. Und hier können wir das auch sehr gut unterscheiden. Da ist einerseits das Pfingstereignis, das einmal geschichtlich an einem Ort in Jerusalem passiert ist, Und es gibt andererseits das Pfingsterlebnis, das Pfingstereignis und das Pfingsterlebnis. Und diese Pfingsterfahrung war keine nebensächliche Hobbyerfahrung, so gemäß dem Motto, wer es braucht oder wer es ein bisschen emotionaler mag oder das ist halt die Marotte der Pfingstler, sondern Jesus befahl seinen Jüngern, dass sie nicht aus Jerusalem weichen sollen, sondern warten auf die Verheißung des Vaters, auf das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, wir sind sehr gut darin und sehr leicht zu erkennen als Befehlsverweigerer. Da haben wir echt Übung drin. Wir können so einfach singen, du bist mein Herr, ich vertraue dir, alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Und dann meinen wir, dass wir mit dem Heiligen Geist ja nicht heilsentscheidend ist. Und das kann man ja auch irgendwie anders sehen. Brauche ich das wirklich? Wir sind gute Befehlsverweigerer. Ich habe mich daran erinnert, wie mir mal einer gesagt hat, in Rumänien, als ich da im Missionseinsatz war, so in diesem Regime, das ja damals auch unter Ceausescu war, unter dieser Diktatur, konnte es sein, dass irgend so ein höherrangiger Soldat dann beim Straßenbau zu so einem Soldaten gesagt hat, der niedriger war, hey, hör mal her, nimm mal hier die Schippe und tu mal diesen Haufen da wegräumen, weil jetzt kommt dann gleich die Maschine und will das platt machen. Und dann sagte der einfach so, jawohl, mach ich. Der Vorgesetzte läuft weg und dann geht er einfach auch. Und dann habe ich gesagt, boah, hat der nicht Angst vor der Konsequenz? Ja, das nimmt man so achselnzuckend hin. Meistens passiert eh nicht viel. Und dann dachte ich so, boah, das ist ja manchmal so, wie wir Christen ja auch reagieren. Wir posaunen heraus, dass Jesus unser Mittelpunkt ist, dass er das Zentrum des Glaubens ist, also zumindest in unseren Liedern und so. Aber macht sich das auch sichtbar in unserem Alltag, in unserem Leben oder sind wir dann klassische Befehlsverweigerer? Es ist ja nicht wirklich heilsentscheidend. Ja, und da möchte ich dir sagen, das stimmt. Es ist nicht heilsentscheidend für dich. Aber, und hier kommt diese spannende Sache, ob du mit dem Heiligen Geist getauft bist und in seiner Kraft gehst, kann heilsentscheidend für andere Menschen sein. Oh, das ist jetzt aber mal eine spannende These. Aber ich sag dir, wenn wir ein schwaches Evangelium verkünden, werden die Leute daran nicht Gefallen finden und ein Interesse und es wird in ihnen kein Glauben wirken. Wenn ich nicht erfüllt vom Heiligen Geist mein lebendiges Zeugnis von der Rettung, von der Hoffnung und von diesem Frieden im Himmel geben, dann turnt es keinen an zu sagen, eure religiösen Probleme brauche ich nicht. Verstehen wir, um was es geht? Es ist nicht für dich heilsentscheidend, ob du getauft bist im Heiligen Geist, aber es kann für Menschen um dich herum ganz klar einen Unterschied machen, ob du Geist getauft bist oder nicht. Denn die Geistestaufe ist eine Ausrüstung zum Dienst mit Kraft aus der Höhe. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Man wird nicht Christ, um egoistisch sein Bedürfnis nach Spiritualität, nach religiöser Verbundenheit, nach einem Interessenvereinigung wie ein Kaninchenzüchterverein so zu stillen und ohne Auswirkung auf andere Menschen sein Leben so dahin plätschernd leben. Dafür wird man nicht Christ. Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und was Jesus für gut verheißt, nicht von mir zu stoßen mit den Worten, das brauche ich nicht oder das kann man so sehen, aber das muss ich nicht. Wenn es Jesus für gut, wenn es Jesus für wichtig, wenn es Jesus ein Anliegen war, dass, wie wir auch in dem Wort, das Reinhard vorgelesen hat, ich sende euch einen anderen Tröster. Wartet so lange in Jerusalem, bis es passiert. Da möchte ich uns echt manchmal wundern zurufen. Nee, wir müssen nicht nach Jerusalem pilgern. Wir müssen auch nicht in den Obersaal gehen. Als ich vor zwei Jahren in Israel war, sind wir in diesen besagten Obersaal gegangen, wo es gewesen sein soll. Wobei man sich da nicht sicher ist, ob dieses Gebäude nicht Kaiser Wilhelm gebaut hat. Könnte von der Architektur her auch stimmen. Aber wir müssen da nicht hinpilgern, um das zu erleben. Aber hab ich mich schon an dem Ort, wo ich bin, danach ausgestreckt und gesagt, Jesus, ich möchte echt die Kraftausrüstung von dir empfangen. Wenn es nicht mit der Bekehrung automatisch dabei ist, dann möchte ich mich so lange danach ausstrecken, bis es du mir gibst. Wenn Dominik, wie er uns vorgelesen hat, wenn wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr gibt uns Gott seinen Heiligen Geist, die ihn darum bitten? Wer mit Heiligen Geist und mit Feuer getauft ist, der brennt dafür, dass andere Menschen Rettung erfahren. Ich möchte das mal so auch vielleicht für dich und mich mal so als Maßstab geben. Wenn du dir nicht sicher bist, bin ich denn getauft im Heiligen Geist? Irgendwie war mir das bisher nicht klar, irgendwie bin ich ja so mitgeschwommen. Brennst du in deinem Herzen dafür und macht's dir was aus, ob andere Menschen Rettung erfahren oder nicht? Ich sage nicht, bist du effektiv in dem, was du tust? Kannst du mir jede Woche 5 Bekehrungen vorweisen? Ich wünschte, ich könnte erleben, dass ich jede Woche durch meinen Dienst 50 oder 5000 Menschen für Jesus entscheiden. Sondern lässt das uns nicht kalt. Jemand, der im Heiligen Geist mit Feuer getauft ist, der sehnt sich danach, Zeuge der frohen Botschaft zu sein, auch auf die Gefahr von persönlichen Nachteilen. Wie hat zu mir mein Personalchef gesagt, als ich mich beworben habe, und dann hat er in meinem Lebenslauf gesehen, der war auf einer Jüngerschaftsschule und dann fragt er so, ja, was ist das, Jüngerschaftsschule? Ja, wir haben so ein bisschen mehr über Gott erfahren und Beziehung zu ihm und auch Mitarbeit in der Gemeinde. Und dann meinte er also, aber klar, wenn Sie hier anfangen, dann möchte ich nicht, dass Sie irgendwas davon an die Kollegen weitergeben. Da habe ich in meinem Herzen gewusst, das ist nicht mein Platz. Weil ich das nicht als Commitment geben kann, alles gleich, halt die Klappe. Natürlich geht es auch nicht darum, dass wir Menschen zu jeder Zeit die evangelistische Keule überbraten. Bei meinem Freund hatte ich das auch mal versucht. Ich wollte den, salopp gesagt, bekehren. Und was dabei rauskam, war, wir haben eine Diskussion gehabt über mehrere Stunden. Und wir sind irgendwie beide als Verlierer vom Platz gegangen. Und das hat mir echt auch leid getan, zu merken, nee, es geht auch nicht drum, irgendwelchen Menschen da was überzubraten. Aber mit der ausgestreckten Hand, sehnend, den Heiligen Geist bitten, schenkt mir eine Möglichkeit, wie ich von dir und von dem, was ich mit dir erlebt habe, was weitergeben kann. Egal, ob das mein Freund oder mein Feind ist, das ist das Brennen des Heiligen Geistes. Und ich wünsche euch und ich sehne mich danach, und das ist das, was Jesus will, dass jeder von uns genau das erlebt. Dann, wenn du mit Heiligem Geist getauft bist, lässt es dich nicht kalt, wenn Menschen um dich herum sterben, ohne die rettende Botschaft vom Gekreuzigten gehört
und angenommen zu haben. Wir sind so abgestumpft. Gut, jetzt nicht die Tatortgucker, weil da stirbt ja meist nur einer, aber zehn andere Filme, wo wir es hinnehmen, dass Menschen, so viele Menschen um uns herum einfach sterben und wir Achseln zuckend doch gar nicht bemerken, hey, wenn die nicht eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, sind die getrennt von ihm für ewig. Im Heiligen Geist getauft sein bedeutet nicht nur in Sprachen zu beten. Oder andersrum gesagt, nur in Sprachen zu beten bedeutet nicht im Heiligen Geist getauft zu werden. Geist getaufte Menschen haben aber die Möglichkeit zur persönlichen Zurüstung in neuen Sprachen zu beten, ohne dass das Hirn ständig mitdenken muss. Wie formuliere ich es jetzt? Was sage ich jetzt? Macht es Sinn, was ich sage? Sondern, dass ich auf einmal merken muss, mein Gehirn muss jetzt nicht arbeiten, aber ich kann in der direkten Verbindung mit Jesus Dinge aussprechen, Geheimnisse Gottes, die nur der Heilige Geist kennt und die mich ermutigen. Müsst mal 1. Korinther 14 lesen und folgende Verse. Da steht so vieles drin, was die persönliche Zurüstung angeht, was diese Ermutigung in Sprachen zu beten. Betest du in Sprachen? Wann und wie hast du das letzte Mal in Sprachen gebetet? Schade wäre, wenn du sagst, ich habe das auch mal so erfahren, aber machen schon lange nicht mehr. Bei dem Mut entfacht es ganz neu. Timotheus wird so von Paulus immer wieder ermutigt. Entfach die Gabe, die der Heilige Geist in dich hineingelegt hat, durch Handauflegung. In Sprachen beten, das ist nicht ein Orden, den wir uns umhängen, so nach dem Motto, und sprichst du auch so in Sprachen? Sage ich, wer neben Dennis steht da, der kriegt unmissverständlich mit, dass der Kerl in Sprachen betet. Das ist aber kein Orden, den man sich anhängen kann, sondern es ist eine Dienstzurüstung. Das ist, wenn ich weiß, was mir gut tut, dann mache ich das. Leute, das ist so wie, wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest, dann weißt du, dass es eigentlich sinnvoll ist, entsprechend seine Ernährung umzustellen und entsprechend auch seine Fitness so zu haben, dass man für diesen Lauf bereit ist. Und nicht sagt, ach, das wird schon irgendwie, und die Nacht durchzecht und dann sich wundert, wieso der Körper, der Kreislauf vielleicht nicht mitmacht. Genauso, wenn ich weiß, was mir gut tut, dann sollte ich es machen. Jetzt sind wir so schlaue Menschen, wir wissen so oft, was uns gut tut und machen es trotzdem nicht. Diesen Kampf kenne ich. Den kennt Paulus und es macht mir so Mut, dass Paulus diesen Kampf kennt. Was ich weiß, aber was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das geschieht mir. Aber in 1. Korinther 14, Vers 5 sagt Paulus, als sehnender Wunsch, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Ich wünschte. Für mich erklärt sich das so, dass vielleicht haben wir alle hier die Taufe im Heiligen Geist schon erlebt. Aber wenn du es nicht praktizierst, wenn für dich das Beten in Sprachen nicht zur Gewohnheit wird, zur gesunden, zur kraftgewinnenden Gewohnheit, dann fehlt dir was. Und dann wundere dich nicht, warum vielleicht zum einen dir die Freude für die eigene Rettung fehlt, warum dir die Freude, anderen Menschen von der Rettung durch Jesus erzählen fehlt und warum dein Leben kraftlos ist. Leute, ich predige nicht zu euch, ich predige mir, möchte euch zusprechen. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden bzw. beten würdet. Und obwohl seit Jesu Kreuzestod und Auferstehung Rettung für alle Menschen möglich ist, damit möchte ich nämlich diesen Gedanken der Predigt zusammenfassen, obwohl seit Jesu Kreuzestod und Auferstehung Rettung für alle Menschen möglich ist, sind nicht alle Menschen automatisch gerettet, beziehungsweise haben die Rettung ergriffen. Und so ist auch seit Pfingsten der Geist zwar ausgegossen in die Welt, aber nicht alle Christen sind automatisch geistgetauft, beziehungsweise haben sich danach ausgestreckt. Und das ist für uns wichtig, auch in der Argumentation. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes kannst du dich nicht bekehren, ganz klar. Aber die Geistestaufe ist eine eigene Erfahrung. Die kann zeitgleich, seid ihr vor lauter Enthusiasmus hier die Kanzel umgeschmissen. Diese Erfahrung kann zeitlich ganz eng beieinander liegen. So wie vielleicht bei dem einen zwischen eingehen in eine Beziehung mit einem anderen Menschen und die Heirat mitunter auf eine ganz kurze Zeit funktioniert, während andere da vielleicht über Jahre zwar in Beziehung sind, aber sich noch nicht durchgerungen haben zu heiraten. Das kann, gut, wir erleben es jetzt selten, dass es am gleichen Tag ist, also bei den Menschen. Es kann durchaus bei der Bekehrung und der Geistestaufe anders sein, dass es zeitlich eng beieinander liegt. Aber wir müssen verstehen, es sind unterschiedliche Erfahrungen. Nicht, weil ich dann auf einer höheren Stufe stehe und jetzt streckt mal alle, die in Zungen beten können und die anderen, die gucken jetzt ganz betröppelt, warum es ist. Nein, natürlich nicht, sondern wir ringen darum, wie Paulus es tat. Ich wünschte, ihr würdet alle mit der Kraftausrüstung des Heiligen Geistes durch die Lande gehen. Das Feuer in uns brennt. Feuer hat einen doppelten Charakter. Es verzehrt alles, was negativ ist. Und wisst ihr, manchmal ist es so, dass auch durch Gemeinde ein reinigendes Feuer geht. Und es tut weh. Und es ist schmerzhaft. Und es ploppen dann Dinge bei uns hoch. Es ploppt bei mir etwas hoch, wo ich merke, dass damit ehre ich Gott überhaupt nicht. Und jetzt habe ich die eine Möglichkeit, das festzuhalten, zu sagen, aber das gehört zu mir. Oder das andere zu sagen, es ehrt dich nicht, Jesus, nimmst du weg. Hat Feuer eine reinigende Wirkung, wenn ich es erlaube. Und Feuer ist auch das, ist Leidenschaft da für Jesus und für die Sache Jesus. Wir haben heute Heilungsgottesdienst. Heilungsgottesdienst, weil wir glauben, dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist, damit Menschen Heilung erfahren, dort wo Not ist, persönliche Not, wo Krankheit ist. Und wir wollen aber diesen Heilungsgottesdienst auch nutzen, zu sagen, wenn du Mensch, der du hier schon über die Jahre, Monate, Wochen hier im Gottesdienst bist und für dich noch nicht sagen kannst, ich habe diese Taufe im Heiligen Geist erlebt, dann komm heute auch nach vorne. Lass für dich beten. Der Zuspruch ist da, aber ausstrecken müssen wir uns danach. Bei manch einem geschieht die Ausgehung im Heiligen Geist im Hören des Wortes. Glauben entsteht und der Wunsch geschieht und auf einmal merkst du, es geht los. Ich habe auf einmal nicht jemand bewegt deinen Mund und du kannst nichts dafür, aber der Wunsch entsteht, etwas auszusprechen. Ich habe das bei mir damals im Lobpreis erlebt. Stand im Lobpreis, hab mitgesungen und auf einmal, bei mir war es so, ich habe dann auch echt so Hitze erlebt in meinem Körper, mir wurde es ganz warm und auf einmal hatte ich den Wunsch, in einer Sprache oder Silben aneinander zu reihen, die also weder Deutsch noch Englisch klangen, irgendeinen Sinn gemacht haben. Und wie auf einmal ein ganz tiefer Frieden in mich kam. Damals war ich 14 Jahre und ich möchte dieses Erlebnis nicht missen. Nicht als Erlebnis von damals, sondern als ein beständiger Teil meines Lebens als Christ. Und genau das wünsche ich dir. Und das ist das, was Jesus uns zugesagt hat, dass dieser andere Beistand, der Parakletos, auf uns kommt und uns erfüllt, so wie es heißt, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ja, ich lade uns ein für Gebet, aber ich sage jetzt mal einen Amen, die Predigt ist rum und jetzt, wie heißt Manchmal denken Leute, wenn es Amen heißt in der Kirche, ist alles vorbei und wir gehen nach Hause. Bei uns ist, wenn wir Amen sagen, geht's erst richtig los, okay? Und das wollen wir. Wir wollen echt beten. Und wenn du sagst, manches ging vielleicht wieder verloren, ich mag eine neue Frische des Heiligen Geistes. Wer die Apostelgeschichte immer wieder liest, stellt fest, dass die, die an Pfingsten da waren, das Pfingstereignis erlebt haben, immer wieder an dem Pfingsterlebnis neu teilnehmen konnten und eine neue Kraftausrüstung haben. Lest mal die Apostelgeschichte aufmerksam. Das ist hochspannend und sehr ermutigend. Ich möchte beten, dass wir dieses Pfingsterlebnis immer wieder neu erleben. Gemäß der Apostelgeschichte.